Hermine starrte einige Sekunden lang auf ihr leeres Pergament. »Ach, es hat keinen Zweck«, sagte sie dann gereizt. »Ich kann mich jetzt nicht konzentrieren. Ich gehe zu Bett.« Sie riss ihre Tasche auf. Harry dachte, sie würde ihre Bücher verstauen, doch stattdessen holte sie zwei unförmige, wollene Gegenstände heraus, legte sie sorgfältig auf einen Tisch am Feuer, bedeckte sie mit ein paar zusammengeknüllten Pergamentfetzen und einer kaputten Schreibfeder und trat zurück, um die Wirkung zu begutachten. »Was in Merlins Namen tust du da?« sagte Ron und musterte sie, als würde er sich Sorgen um ihren Geisteszustand machen. »Das sind Hüte für Hauselfen«, erwiderte sie munter und stopfte nun ihre Bücher in die Tasche. »Ich habe sie in den Sommerferien gemacht. Wenn ich nicht zaubern kann, bin ich wirklich langsam im Strecken, aber jetzt in der Schule kann ich noch viel mehr davon machen.« »Du lässt Hüte für Hauselfen rumliegen?« sagte Ron langsam. »Und versteckst sie zuerst unter Müll?« »Ja«, sagte Hermine trotzig und schwang sich die Tasche auf den Rücken. »Das ist völlig daneben«, sagte Ron wütend. »Du willst sie austricksen, damit sie die Hüte aufheben. Du befreist sie, obwohl sie vielleicht gar nicht frei sein wollen.« »Natürlich wollen sie frei sein«, erwiderte Hermine sofort, aber ihr Gesicht wurde rosa. »Wag es bloß nicht, diese Hüte anzurühren, Ron!« Sie ging von dannen. Ron wartete, bis sie durch die Tür zu den Mädchenschlafsälen verschwunden war. Dann räumte er den Müll von den Wollhüten. »Die sollten wenigstens sehen können, was sie da einsammeln«, sagte er bestimmt. »Jedenfalls«, er rollte das Pergament zusammen, auf das er die Überschrift zu Snapes Aufsatz geschrieben hatte, »jedenfalls bringt das nichts, wenn ich jetzt hier weitermache.« »Ohne Hermine kann ich das nicht. Ich habe keine Ahnung, was man mit Mondsteinen anstellen soll. Du vielleicht?« Harry schüttelte den Kopf. Und dabei spürte er, dass der Schmerz an seiner rechten Schläfe schlimmer wurde. Er dachte an den langen Aufsatz über die Riesenkriege und der Schmerz versetzte ihm einen scharfen Stich. Morgen früh, das wusste er genau, würde er es bereuen, dass er heute Abend seine Schularbeit nicht gemacht hatte. Und dennoch räumte er die Bücher in die Tasche zurück. »Ich gehe auch schlafen.« Auf dem Weg zur Tür, die zu den Schlafräumen führte, kam ein Seamus vorbei, sah ihn jedoch nicht an. Harry hatte den flüchtigen Eindruck, dass Seamus den Mund geöffnet hatte und etwas sagen wollte. Aber er beschleunigte seine Schritte und erreichte die besänftigende Ruhe der steinernen Wendeltreppe, ohne eine weitere Provokation hinnehmen zu müssen. Der nächste Tag brach genauso bleiern und regnerisch an wie der vorige. Beim Frühstück fehlte Hagrid immer noch am Lehrertisch. »Kein Snape heute, immerhin«, sagte Ron aufmunternd. Hermine gähnte herzhaft und schenkte sich Kaffee ein. Sie machte den Eindruck, als ob sie sich leise über etwas freuen würde, und als Ron sie fragte, weshalb sie denn so gut gelaunt sei, sagte sie nur, die Hüte sind weg. Sieht so aus, als wollten die Hauselfen doch die Freiheit. Da wäre ich mir nicht so sicher, erwiderte Ron bissig. Vielleicht zählen die gar nicht als Kleidung. Mir kamen sie gar nicht wie Hüte vor, eher wie wollene Blasen. Hermine sprach den ganzen Morgen kein Wort mit ihm. Der Doppelstunde Zauberkunst folgte eine Doppelstunde Verwandlung. Professor Flitwick und Professor McGonagall verbrachten jeweils die erste Viertelstunde ihres Unterrichts damit, die Klasse über die Bedeutung von ZAGs zu belehren.
»Sie müssen bedenken«,
quiekte der kleine Professor Flitwick, der wie immer auf einem Stapel Bücher saß, damit er über sein Pult sehen konnte,
»dass diese Prüfungen ihr künftiges Leben für viele Jahre beeinflussen können. Wenn Sie bisher noch nicht ernsthaft über Ihre Berufslaufbahn nachgedacht haben, dann ist es jetzt an der Zeit. Unterdessen, fürchte ich, werden wir fleißiger denn je arbeiten, damit Sie Ihren Fähigkeiten auch gerecht werden.«
Dann wiederholten sie über eine Stunde lang Aufrufezauber, die Professor Flitwick zufolge ganz sicher in ihren ZAG-Prüfungen drankommen würden. Und er krönte die Stunde, indem er ihnen so viele Hausaufgaben wie noch nie aufbrummte. In Verwandlung war es das Gleiche, wenn nicht noch schlimmer. »Sie kommen durch keine ZAG-Prüfung«, sagte Professor McGonagall grimmig, »ohne ernsthafte Praxis, Übung und Studium. Ich sehe keinen Grund, warum jemand in dieser Klasse keinen ZAG in Verwandlung erlangen sollte, wenn er oder sie gründlich darauf hinarbeitet.« Neville gab ein schwaches, trauriges und ungläubiges Geräusch von sich. »Ja, auch Sie, Longbottom«, sagte Professor McGonagall. »Ihre Arbeit ist nicht schlecht, nur fehlt es Ihnen an Selbstvertrauen. Nun, Heute beginnen wir mit Verschwindezaubern. Diese sind leichter als Beschwörungszauber, die Sie für gewöhnlich erst auf UTZ-Niveau versuchen werden. Und dennoch gehören sie zur schwierigsten Magie, die beim ZAG geprüft wird.